Sag nicht Malle, der Podcast für alle, die Mallorca lieben.
Buenos dias y buen día.
Und hier sind die Mayas.
Christina und Jürgen Mayer leben seit 25 Jahren auf Mallorca. Sie zählen zu den bekanntesten deutschen Radiostimmen auf der Insel. Und sie wissen, Mallorca ist mehr als ein Reiseziel. In diesem Podcast nehmen euch die beiden bekannten Radiostimmen und ihre Gäste mit auf die Insel und zeigen euch Seiten, Ecken und Kanten auf Mallorca, die man nicht auf Anhieb entdeckt.
Wir nehmen euch mit zur Semana Santa, zur Karwoche auf Mallorca.
Wir verraten euch, welcher Mallorquiner Kalifornien nicht erfunden, aber gegründet hat.
Und wir haben Jan-Erik Schwarzer zu Gast, den ehemaligen Radsportprofi.
Der ist heute ein regelrechter Magnet für die vielen Radfahrer, die im Moment auf der Insel sind.
Escucha, sagt der Spanier.
Sag nicht Malle. Dieser Podcast ist kein Reiseführer, sondern ein Erlebnis.
Hallo, herzlich willkommen zum niegelnagelneuen Podcast Sag nicht Malle.
Aus der Insel Mitte von Mallorca, genau. Aus Sineo. Da wohnen der Herr Mayer und ich seit 24 Jahren und wir haben in der Zeit so viel erlebt und Wissen angehäuft über die Insel und daran wollen wir euch gerne teilhaben lassen.
Ja, ihr sollt auch immer was davon haben zum Sparen, Rezepte und ähnliches. All das wird neben den Kuriositäten und den Erlebnissen und den Gästen hier Teil von Sag nicht Malle sein. Und wir planen daran schon seit dem Sommer, haben uns ganz viel vorgenommen und starten ausgerechnet jetzt in einer ganz besonderen Woche für die Mallorquiner und die Spanier.
In einer der wichtigsten Wochen für die Spanier und die Mallorquiner, nämlich die Semana Santa.
Ja, die Karwoche. Und das kann man überhaupt nicht vergleichen mit der Karwoche in Deutschland. Es ist ein Riesenunterschied.
Also hier geht's los am Palmsonntag und die zieht sich dann hin bis Ostersonntag. Und die beiden wichtigsten Tage für die Semana Santa hier sind immer der Donnerstag.
Gründonnerstag.
Und der Freitag. Karfreitag.
Genau.
Und da starten auch die größten Prozessionen auf der Insel. In Palma sind sie immer Donnerstag und Freitagabend. Und das ist eine ganz besondere Atmosphäre, Herr Mayer.
Die großen sind Donnerstag und Freitag. Das ist, glaube ich, fast jeden Tag. Irgendwo es auch in einer Stadtteilprozession und sowas.
Ja.
Es ist mir, also ich empfinde das als wahnsinnig gruselig. Ja, die laufen dann, diese Ruderschaften laufen rum mit den Kapuzen auf dem Kopf. Die sehen aus wie diese Kuckucks-Clan-Typen. Hat natürlich gar nichts miteinander
zu tun. Nein, überhaupt nicht.
Also die spanischen Bruderschaften waren lange vor dem Kuckucksklan schon da, Jahrhunderte vorher.
Und die einzelnen Prozessionen tragen dann ihre jeweiligen Heiligen dann durch die Straßen der Dörfer oder der Städte.
Die Frage ist natürlich, warum tragen die diese Kapuzen?
Naja, diese Prozessionen sind ja auch dafür gedacht, zu büßen, seine Sünden, die man im Jahr begangen hat, zu büßen. Und weil der Büßer natürlich nicht unbedingt erkannt werden möchte, dass er so viele schlechte Sachen vielleicht gemacht hat.
Ja, dass ich jetzt sagen könnte, oh, guck mal, der Metzger Jaume, der war aber ganz besonders schlimm dieses Jahr, so wie der da büßen gerade dran ist.
Genau, deshalb tragen die diese Kapuzen, damit sie nicht erkannt werden. Es gibt sogar Menschen, die da mitlaufen. Die müssen offensichtlich was ganz Schlimmes gemacht haben. Die tragen sogar dann, die laufen barfuß und tragen Ketten an den Füßen. Das gibt's in Sineo.
Also, wir haben das ja nur in Sineo erlebt. Es ist auch deshalb so gruselig. Es ist schon dunkel. Alle Straßenlaternen sind ausgeschaltet.
Es gibt Feuerkörbe. Ja.
Es ist mucksmäuschenstill und man hört nur diese Trommeln. Im Schritt der Bruderschaften sind diese Trommeln. Das ist so, also ich kriege Gänsehaut, wenn ich jetzt dran denke.
Ja, was ich ganz beeindruckend bei unserer ersten Prozession in Sineo gefunden habe, war, es laufen immer am Ende die Frauen des Dorfes gemeinsam am Ende der Prozession, die in dem Jahr Witwen geworden sind, die ihre Männer verloren haben und die tragen dann schwarze Klamotten und haben einen schwarzen Schleier vor dem Gesicht.
Hm.
Und das ist irgendwie, da wird einem dann nochmal, habe ich eine dicke Gänsehaut gehabt.
Ja, uns geht das so.
Ja.
Uns geht das so. Erzähl mal, was sagte Elena, unsere Kollegin Elena?
Für die Spanier ist das natürlich eher was Positives zu feiern. Da hat das eine ganz andere Bedeutung irgendwie. Also ich würde es jetzt nicht als Party bezeichnen, aber die sieht das alles eher positiv. Ja, und
ein tolles Fest.
Schön.
Ein tolles Fest und das sind halt diese alten Traditionen. Also Seneo ist zum Beispiel ist ja auch sehr, sehr groß.
Ja.
Die Semana Santa wird die gefeiert in einigen anderen Dörfern auch. In bestimmten Dörfern, zum Beispiel Puyenza, glaube ich, da ist noch eine ganz, ganz besondere Art und Weise. Eines der schönsten Dörfer hier. Was passiert da?
Da wird die Christusfigur vom Kreuz genommen. Und wird dann die 365 Stufen des Kalvarienberges, wird die hinuntergetragen.
Also das ist die ist da oben in dieser kleinen Kapelle auf der Spitze des Kalvarienbergs.
Ja, und da wird sie hinuntergetragen und da ist es ganz still und leise und sehr feierlich.
Mhm. Haben wir noch nie gesehen, könnte man mal machen dieses Jahr.
Finde ich auch.
Karfreiter ist das. Also falls ihr irgendwie auf Mallorca sein sollt in dieser Woche noch, seht zu, dass ihr so eine Prozession mitbekommt in einem der Dörfer oder auch die ganz großen in Palma. Auch, was gibt's dann? Gibt's was Besonderes zu essen auch, ne?
Also, es gibt in der ganzen Karwoche gibt's eigentlich traditionelle Gerichte auf Mallorca. Die Empanadas zum Beispiel. Da gibt's ganz viele von in sämtlichen Variationen, vegetarisch, mit Erbsen oder mit, die anderen sind dann mit Huhn oder mit Schwein. Also, mit allem, was man sich so einfallen lassen kann, was da reinpasst.
Ja, was so richtig typisch ist, das haben wir mal unsere Nachbarin Rachel gefragt.
Das ist auf Mallorca ziemlich typisch, sagt Rachel. Die Empanadas, die Robiols, die Grespels, das hat alles mit Ostern zu tun. Die Empanadas sind gefüllt mit Hühnchen, mit Erbsen. Sie machen Empanadas aller Art.
Typisch Mallorca halt alles, ne?
Ja.
Diese Sachen.
Sehr spannend.
Und mit Ostern ist dann alles vorbei, aber Ostereier gibt es hier auch nicht.
Nee, Ostereier.
Habe ich noch nie gesehen.
Ja, ja,
also,
wer weiß.
Neu. Osterurlaub ist ja sehr beliebt hier auf Mallorca. Wenn ihr wirklich kommt, verpasst es nicht. Macht das, geht dahin, schaut euch das an. Wenn es in diesem Jahr nicht ist, vielleicht im nächsten Jahr. Nehmt es euch richtig vor. Das ist ein, wenn auch gruseliges, ein Erlebnis und das erwarten viele nicht und vor allen Dingen nicht, wenn sie dieses Malle-Bild vor Augen haben, genau. Das ja viele haben. Aber hier ist ja, sag nicht Malle.
Feliz Pascua, sagen wir da mal.
Frohe Ostern. Und wenn wir schon bei den kirchlichen Festen sind, bei der Semana Santa, bei der Karwoche, bleiben wir doch vielleicht mal eben dabei, weil da gibt es ein paar Überraschungen, was so zum Beispiel, Mallorca hat ja echt viele Heilige auch.
Ja, und es gibt einen ganz besonderen Heiligen, der so berühmt ist, der ist weltbekannt sozusagen. Der ist hier auf Mallorca, kriegt man von dem merkwürdigerweise gar nicht so viel mit, aber in Amerika
kennt
ist das
jeder.
Eine ganz große Nummer.
In Teilen von Amerika kennt den jedes Kind. Der gute Mann heißt Junipero Serra.
Und wo kam der ursprünglich her, Herr Mayer?
Aus einem ganz kleinen Dorf in der Inselmitte.
Natürlich in der Inselmitte.
In unserer Nachbarschaft. Aus Petra kommt er.
Ja,
aus dem Dorf heißt Petra.
Der war Mönch?
Der war Mönch. Das war ein einfacher Bauernsohn, aber die Mönche dort in der Kirche, in dem Kloster in Petra, haben schon gemerkt, das ist ein schlaues Kerlchen und haben die den gefördert. Und deshalb ist aus dem Bauernsohn irgendwann tatsächlich dann auch ein Mönch geworden. Und jetzt kommt das Entscheidende.
Der ist dann ab aufs Boot und rüber nach Amerika.
Jetzt du ja vor, Frau Mayer.
Okay.
Lass mich doch ein bisschen Spannung aufbauen.
Entschuldigung.
Nein, was wirklich der Knaller ist, dieser Junipero Serra gilt als der Gründer von Kalifornien.
Der hat da ganz viele Missionsstationen gegründet.
Genau. Da war er erst in Mexiko als Missionar und dann sagte der König, jetzt geh mal hier nach Norden, nach Kalifornien, das war damals noch mexikanisch, also das heutige Kalifornien, und gründe da mal bitte hier ein paar Missionsstationen. Und das hat er auch mit großer Gründlichkeit gemacht, war offenbar ein fleißiger Missionsgründer,
ja,
der Junipero.
Waren ganz bekannt,
ja,
oder
natürlich.
Sind ganz bekannte
ja,
Orte dabei. Wer schon mal in Kalifornien war, dem werden die Namen ganz bestimmt bekannt vorkommen. Zum Beispiel hat er San Diego gegründet oder einer meiner Lieblingsorte, Carmel by the Sea, Monterey oder San Francisco.
Ja, das gibt's
auch
heute
das?
Noch. Auch da in den Orten sind ja zum Teil noch diese alten Missionen, die er damals gegründet hat, im 18. Jahrhundert zu sehen. Die kann man sich ja angucken. Und in Kalifornien gibt es, glaube ich, keine Stadt, die nicht mindestens eine Juniper Serra
Straße
hat oder Schule oder einen Platz hat oder einen Park, der nach ihm benannt ist. Es ist tatsächlich so, in den USA hat jeder Staat im Kapitol zwei Büsten von Leuten, die ganz wichtig für diesen Bundesstaat waren.
Und eine davon?
Eine davon, von den ich weiß nicht, wer der zweite ist, aber Juniper Serra steht da und für Kalifornien im Kapitol in Washington. Also
unser,
so ein unser Juniper aus
Petra.
Der kleine Junge da aus Petra.
Und da steht sein Geburtshaus und da kommt einmal im Jahr kommt so eine Truppe der amerikanischen Marine und renoviert und streicht das Haus und macht's wieder ein bisschen nett. Ja, und auf dem Hauptplatz von Petra steht auch eine Statue.
Juniper ist ja der berühmteste Sohn dieses Ortes. Das ist ja ein kleiner Ort, Petra. Und dieses Geburtshaus, dem er aufgewachsen ist, der Junipero Serra, ist heute ein Museum. Also kann jeder rein, hat nicht jeden Tag auf. Dienstag bis Samstag. Sonntags und montags ist es geschlossen. Dienstag bis Samstag und auch nur immer 2 Stunden mittags, 11 bis 13 Uhr. Aber es ist schön anzusehen. Man sieht noch, wie im 18. Jahrhundert dort gelebt wurde. Ich war einmal drin vor ein paar Jahren. Es ist ganz hübsch. Mhm. Also es wird ehrenamtlich geführt, deshalb ist das nicht so ein Riesenbetrieb. Und es ist so ein, ja, vielleicht weiß ich, Geheimtipp, ob man Geheimtipp sagen soll. Aber wer Bekannte in Kalifornien hat und denen sagt, hey, ich war im Geburtshaus von Juniper Serra, die werden staunen. Die kennen den alle.
Ja.
Nur wir hier nicht.
Naja, wir kennen ihn
schon. Ihr jetzt auch.
Genau. Ja. Ich möchte noch sagen, dass Junipero Serra begraben ist in Carmel by the Sea.
Da waren wir mal.
Und da direkt neben der Ranch von Clint Eastwood.
Clint Eastwood, da ein Hotel und eine Ranch. Und direkt nebenan ist die alte Missionsstation von Carmel. Und da ist tatsächlich das Grab von Junipero Serra aus Petra.
Sag nicht Malle. Der Podcast für alle, die Mallorca lieben.
Petra ist ein super Stichwort für unseren nächsten Punkt hier im Podcast.
Ja? Aus Petra ist ja nicht nur der Junipero Serra, sondern Petra ist auch ein, wie soll ich das sagen?
Mekka für Radfahrer.
Mekka für Radfahrer. Gerade im Moment ist ja die Zeit, man sieht jetzt, so seit Karneval, da hat das angefangen, sieht man ohne Ende überall Radfahrer. Und zu Abertausenden kommen die da auf dieser Plaza in Petra zusammen, vielleicht weil es sehr mittig ist, aber auch direkt nebendran, wo wir wohnen, in Sineo, trifft man ganz viele Radfahrer. Und das hat mit einem Mann zu tun.
Ja, das hat einen wichtigen Grund. In Sineo gibt es nämlich einen ehemaligen Radprofi, Jan-Erik Schwarzer, der auch ein Freund von uns ist. Und der hat
Radfahrhotel und der hat ein Café. Herzlich willkommen, Jan-Erik.
Schön, dass du bei uns bist, Jan-Erik.
Hallo, liebe Meyers.
Wie kam das mit dir? Wie bist du nach Mallorca gekommen? Wann war die erste Begegnung? Wann warst du das erste Mal hier?
Oh, die allererste Begegnung mit Mallorca war, da war ich erst 6 Jahre alt. Klassischer Familienurlaub mit meinen Eltern. In Campicafor über Ostern, das weiß ich noch tatsächlich, habe ich ganz dunkle Erinnerungen dran. Und dann das nächste Mal gemeinsam mit meinem Vater zum Radfahren tatsächlich. Das muss so Anfang der 90er gewesen sein. Und dann bin ich immer öfter gekommen, aufgrund von den guten Trainingsbedingungen hier, da Radsport ja schon immer einen großen Teil meines Lebens ausgemacht hat.
Und wann hast du dich dann dazu entschlossen, oh, da ziehe ich jetzt mal hin und guck mal, wie sich das da anfühlt und was kann ich da machen?
Das war eigentlich andersrum. Also ich habe gemerkt, dass ich mich auf der Insel sehr wohl fühle und habe dann angefangen, was wäre denn möglich oder denkbar, dass ich hier meinen Lebensunterhalt verdienen könnte. Und damals war natürlich das noch so, dass ich mit Radsport mein Geld verdient habe und nebenher studiert habe. Und als das mit dem Studium so langsam zu Ende ging, weiß ich, dass ich so ein Büchlein hatte, wo ich Ideen reingeschrieben habe, was eventuell mir dazu verhelfen konnte, hier Fuß zu fassen auf der Insel. Und ja, daraus hat sich dann, also nicht ganz geradlinig, aber über die Zeit hin das Konzept, was ich jetzt da mit dem MA13 habe, entwickelt.
Wie ist das Konzept? Also da sind Radfahrer, die quasi eine Woche oder zwei Wochen bei dir sind und nur übers Radfahren reden, oder?
Nicht ganz, nicht ganz. Tatsächlich ist es kein klassisches Hotel. Ich vermeide auch immer den Namen Hotel, weil das entspricht nicht den Vibes. Es ist eigentlich eine Luxus-Radsport-WG. Es spielt sich das meiste in der großen Gemeinschaftsküche ab. Wir machen Frühstück für unsere Gäste morgens, aber der Rest vom Tag ist Selbstversorgung. Und im Sport ist es immer wichtiger geworden, die Ernährung. Am Ende ist das ja das Benzin für den Sportler, sage ich mal. Und wenn man Kerosin tanken kann, sollte man das tun und sich nicht mit Diesel vom Hotelbuffet begnügen.
Was ist denn dein Kerosin?
Also es geht eigentlich darum, auch wann und in welcher Menge zugeführt wird, wie viel Proteine, wie viel Kohlenhydrate. Die Spitzensportler bekommen inzwischen von ihren Trainern, von ihren Ernährungscoaches passend zu den Trainingseinheiten Rezepte zugeschickt, die sie danach kochen. Und dafür bietet das MA13 die besten Bedingungen mit der tollen Küche. Wir legen Wert auf eine gute Heizung, gute Matratzen, spezielle Kopfkissen, was es da alles so gibt, so dass sich jeder Sportler wirklich pudelwohl fühlt.
Und die Räder können auch bei euch, bei dir da repariert und gewartet werden, oder?
Ja, wir haben quasi alles, was der Radfahrer, Radsportler braucht. Eine kleine Werkstatt, ein kleines Fitnessstudio, einen Radwaschplatz. Das sind Kleinigkeiten, die am Ende den Unterschied machen. Eine Waschmaschine und ein Trockner. Und es ist wirklich alles entspannt, so dass jeder selber die Sachen nutzen kann, eigentlich wie zu Hause.
Du hast ja noch das Café in Cineo und da sind ja auch überwiegend Radfahrer, die ich da immer sehe in ihren schönen bunten Klamotten. Die kommen da vorbeigefahren und essen Kuchen. Wieso dürfen die Kuchen essen?
Warum die Radfahrer so gerne Kuchen essen und so viel und warum die das dürfen? Es ist so, dass manchmal ist ja auch der Weg das Ziel und in dem Fall ist das Radfahren der Weg zu dem Kuchen und durch den vielen Zucker im Kuchen, das ist dann wieder Kerosin, schnell verfügbare Energie für den Radfahrer. Aber nur Kuchen essen ohne Radfahren, das hat dann andere Folgen.
Daniel Meyer, du fährst demnächst auch mit dem Rad.
Ich fahre auch mal mit dem Rad. Du hast doch mal erzählt, du fährst manchmal morgens mit dem Rad los nach Sonserra da Marina. Da fahren wir mit dem Auto 25 Minuten hin, um da einen Kaffee zu trinken. Stimmt das? Machst du das noch?
Das würde ich gerne mal wieder machen, aber tatsächlich ist das Café und das MA13 so intensiv von der Zeit her, dass ich das sehr, sehr lange nicht mehr gemacht habe. Aber war immer ein schöner Ausflug am Morgen, um ein bisschen.
Wie lange hast du dafür gebraucht für die Strecke?
Das ist so eine Stunde, eine knappe Stunde ist das mit dem Rad, ja.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Hast du dir bewusst eigentlich Cineo ausgesucht? Als Ort? Warum Cineo? Warum hier?
Die zentrale Lage. Die hat mich gereizt als Sportler, weil man von hier aus wirklich die ganze Insel nutzen kann. Ich habe mich immer gefragt, warum gehe ich in ein Hotel für ein Trainingslager am Meer? Da bin ich ja um 180 Grad schon mal begrenzt, weil ich fahre ja kein Tretboot, sondern Fahrrad. Und dann kann man sich nach der Windrichtung auch orientieren, wenn man jetzt in der Inselmitte ist. Man kann also seine Trainingsrunden planen, woher kommt der Wind, wo habe ich Rückenwind, wenn ich nach Hause komme, das ist immer sehr angenehm, dann fühlt man sich doch viel besser, als wenn man sich jetzt gegen den Wind zurückquält. Dann hat Cineo eine Radrennbahn, das wissen vielleicht auch nicht alle, das ist eine der letzten offenen Radrennbahnen auf der Insel, die noch in Betrieb ist.
Das nenne ich ja mal, ich grätsche da mal rein, wenn man, oft kommen ja die Flieger über das Cineo rein, Bucht von Alcudia, dann zum Flughafen nach Palma und dann kann man das von oben ganz toll sehen, diese Radrennbahn, außerhalb vom Ort gelegen.
Ja, manchmal muss man zweimal hingucken, weil es ist eine ungewöhnliche Farbe auch, sie ist rot gestrichen, aber wenn man aufmerksam guckt, dann erkennt man die Radrennbahn, ja.
Und weiß dann jetzt, wo Cineo ist, falls man das bisher nicht wusste.
Genau in der Mitte, in der geografischen. Kommst du gut zurecht mit den mit den Menschen hier in Sydney? Du bist ja mitten im Dorf, du lebst auch mitten im Dorf. Auch das muss man vielleicht mal klären. Viele reden ja von der Finca und träumen von der Finca, wenn sie mal irgendwie nach Mallorca auswandern. Das ist toll, aber man ist, das muss man auch wissen, man muss immer Auto haben, man ist immer dann draußen, man ist nicht so nah an den Mallorquinern. Aber du bist ja mittendrin. Wie kommst du mit denen zurecht?
Sehr gut. Da ist aber auch der Sport wieder sehr hilfreich. Das Erste, was ich gemacht habe hier, ist, ich bin Mitglied im Radsportverein geworden und bin mit den Jungs gemeinsam trainieren gefahren. Man kommt ins Gespräch, wenn man mal was braucht, einen Klempner oder einen Elektriker. Die Jungs aus dem Verein, die wissen jemanden. Und so war das recht leicht, in die Gemeinschaft, in die Dorfgemeinschaft auch Zutritt zu bekommen.
Wollen wir mal ganz allgemein über die Radfahrer hier sprechen? Es sind ja wahnsinnig viele. Und wenn wir
werden jedes Jahr mehr, habe ich das Gefühl.
Und also wir sind manchmal genervt, gerade wenn wir im Auto unterwegs sind. Nerven die dich auch?
Die Mallorquiner haben einen interessanten Spruch. Ich bin mit einem Mallorquiner im Auto in der Radsport-Hauptsaison mal zu einem Termin unterwegs gewesen. Und der sagte dann, nachdem ich sagte, ui, die könnten ja auch mal Platz machen, sagte er, du, bleib ruhig, wir essen von ihnen. Die bringen auch viel Geld auf die Insel und auch in Regionen, wo der normale Tourist eigentlich sein Geld nicht lässt, nämlich auch in Dörfer wie Sineo, wie Bini Salem, wie Petra. Petra ist auch ein ganz beliebter Treffpunkt für Radfahrer, um dort Kaffee und Kuchen zu genießen. Und es muss immer im Gleichgewicht bleiben. Und wir haben leider ein kleines Ungleichgewicht, weil die Radfahrer lieben es, im März und April auf die Insel zu kommen. Und das sind 2 von 12 Monaten. Wenn man das ein bisschen strecken könnte, dann wäre es natürlich super.
Weißt du, eine Lieblingsstrecke, wo es die meisten Fahrradfahrer in der Hauptsaison gibt, in der Hauptsaison der Fahrradfahrer?
Das ist so ein bisschen abhängig von dem Fitnesslevel, was die Radfahrer haben. Aber sicherlich sind die Bergstraßen in der Tramuntana bei den etwas Fitteren sehr beliebt. Dieser Anstieg bei den Radfahrern heißt ja die Tankstelle, weil von Kaimari hoch nach zum Kloster Juk. Oben ist eine Tankstelle und dieser Anstieg ist sehr, sehr beliebt. Da rate ich allen Autofahrern, also im März und April zwischen 11 und 1 Uhr ist da nicht keine gute Idee, mit dem Auto hochzufahren, weil dann irgendwie alle Radfahrer da sind. Ja.
Wir standen schon drin, Herr Meier.
Wir haben den Fehler schon gemacht, trotz Mallorca-Erfahrung. Kann die Insel noch mehr Radfahrer verkraften eigentlich?
Ja, wie gesagt, aber bitte nicht alle im März und April. Wir haben bis auf die wirklichen Hochsommermonate die ganze Zeit perfekte Radsportbedingungen. Und die Insel ist wunderschön, gerade im Winter zum Radfahren. Und im Winter meine ich Dezember und Januar besonders. Der Trend ist halt, man möchte sich auf die Saison vorbereiten, man nutzt den Februar, den März und den April. Und wenn man diese Masse etwas entzerren würde, dann wäre das gut. Aber ich bin auch ehrlich, März, April, viel mehr kann die Insel nicht verkraften.
Wo du gerade sagst, entzerren. Ich kenne ganz viele Leute, die sagen, oh, guck mal, müssen die unbedingt nebeneinander fahren. Dürfen die nebeneinander fahren?
Sie dürfen nebeneinander fahren. Aber ich finde, es ist auch immer eine Sache von Respekt. Und wenn ich als zu zweit unterwegs bin als Radfahrer auf einer Hauptstraße, dann würde ich schon allein aus Sicherheitsgründen lieber hintereinander fahren, damit die Autos, die mit deutlich höherer Geschwindigkeit an mir vorbeifahren, auch mehr Platz haben. Und am Ende ist es einfach eine Frage von Rücksicht.
Es gibt auch für Radfahrer ein bisschen andere Regeln hier in Spanien, glaube ich, als in Deutschland. Wie ist das mit Kreiseln zum Beispiel und Radfahren?
Im Kreisel ist es so, dass wenn man als Gruppe in einen Kreisel reinfährt, wenn der erste quasi drin ist, dann zählt der Rest der Gruppe als ein Fahrzeug. Also dann haben die anderen auch Vorfahrt, wenn das zeitlich so passt, nach den Vorfahrtsregeln im Kreisel. Eine andere Geschichte ist, das Linksabbiegen zum Beispiel ist deutlich anders geregelt hier in Spanien als in Deutschland zum Beispiel. In Deutschland orientiert sich der linksabbiegende Radfahrer ja zur Mittellinie und biegt dann ab. Und in Spanien ist es so, dass man eigentlich rechts anhält, den Verkehr kontrolliert und wenn die Lücke sich ergibt, die Straße quert.
Ach, guck. Und wieder dazugelernt.
Ja, haben wir ja selbst was dazugelernt. Und es ist ja auch gerade für jetzt für Nichtradfahrer gut zu wissen, wenn die mit dem Mietwagen hier unterwegs sind, was hier für Regeln gelten. Na? Hast du so eine, also du sagst, du weißt, was die Lieblingsstrecke der meisten Radfahrer ist, dass man da halt hoch Kaimari hochfährt. Hast du eine ganz andere, hast du eine ganz persönliche Lieblingsstrecke?
Bei mir ist es tatsächlich jahreszeitenabhängig. Hat auch mit der Vegetation zu tun und den Ausblicken. Deswegen, ja, so eine richtige Lieblingsstrecke habe ich nicht. Das ist das Schöne, wenn man hier ganzjährig ist. Da kann man variieren. Sehr schön ist aber auf jeden Fall auch die Gegend um Arta rum. Das wissen auch viele nicht, dass es da so kleine Wege gibt und eher versteckte Anstiege. Das genieße ich sehr da.
Wir fragen alle Gäste zum Schluss, hat die Gästin einen wirklichen Lieblingsort auf Mallorca, den er verraten möchte? Also jetzt abgesehen vom Radfahren.
Abgesehen vom Radfahren, tatsächlich.
Dein Lieblingsort auf Mallorca.
Mein Café.
Das ich empfehlen kann, wirklich.
Ja, auf jeden Fall.
Auch das ist jahreszeitenabhängig. Es ist ganz unterschiedlich. Aber ich bin gerne in den Bergen im Winter gerade. Das ist eine ganz tolle Stimmung und das genieße ich, weil ich auch neben dem Radfahren generell gerne Sport mache. Im Moment ist Trailrunning eins meiner liebsten Beschäftigungen und dabei in den Bergen irgendwo an einen Ort zu kommen, wo ich auch noch selber noch nie war, das ist gerade ganz, ganz groß für mich.
In Mallorca machen ganz viel Sport, von dem die Ausländer, auch die Residenten, gar nichts mitkriegen, oder?
Tatsächlich ist das so, ja. Dadurch, dass wir sportlich offen sind, also wir sind jetzt nicht nur auf Radfahren ausgelegt oder nur Triathlon, machen wir bei sehr vielen Sportevents mit und sind oft die einzigen Residenten. Und inzwischen kennen uns die Mallorquiner auch und wir sind da aufgenommen. Es gibt Wochenenden, da weiß man gar nicht, welchen Sport und welchen Event man mitmachen soll.
Mit wir meinst du dich und deine Freundin?
Ja, genau.
Jan-Erik, ganz lieben Dank, dass du bei uns warst.
Auch von meiner Seite. Vielen
schönes
Dank.
Gespräch. Ja, schönes danke, Gespräch. Viele Dankeschön. Schöne, interessante Sachen, die wir wieder gelernt haben.
Und weiter viel Erfolg mit deinen Radfahrern.
Sag nicht Malle, der Podcast für alle, die Mallorca lieben.
Mann, da haben wir ja heute ein ganz schönes Rad geschlagen, oder? Von der Semana Santa. Die Moment hier ist auf Mallorca, dem gruseligsten Fest der ganzen Insel, über Junipero Serra, den Heiligen, der Kalifornien gegründet hat und aus dem Dorf Petra kommt. Und dann noch jetzt eben hier Jan-Erik, die Radfahrer.
Schön, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt es. Wenn es euch nicht gefallen hat, teilt
schweigt,
es auch.
Schweigt,
nein,
schweigt.
Teilt es auch.
Noch schöner ist es, wenn ihr es jedem erzählt, auch, dass das ein interessanter Podcast ist. Wenn das für euch so der Fall ist, sagt es eurem Friseur, eurem Bäcker, jedem. Und auf unseren Social-Media-Kanälen, bei Sag nicht Malle, könnt ihr natürlich ganz einfach das teilen. Ist
und
easy.
Auf unserer Website sagnichtmalle.de könnt ihr uns einen Kaffee spendieren. Wie funktioniert das denn?
Ja, da ist so ein kleiner Kaffeecup und wenn man da drauf drückt, kann man uns sozusagen einen Kaffee ausgeben, könnt ihr euch entscheiden. Ach komm, ich gebe denen mal 2 Euro einfach als Anerkennung, als Unterstützung, weil wir das hier machen. Wir freuen uns darüber. Ja.
Auf der Seite könnt ihr uns auch Fragen stellen. Ihr könnt Anregungen hinterlassen. Wir freuen uns über jeden Kommentar von euch.
Frag die Mayas, haben wir das genannt. Vielen Dank. Halbe Stunde Podcast. Der erste von Sag nicht Malle. Unser Baby ist ja auf der Welt. Wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, in 2 Wochen. Immer dienstags, alle 14 Tage, gibt's eine neue Episode von Sag nicht Malle. Und wir können jetzt schon mal verraten, in 14 Tagen haben wir einen besonderen Gast, Mr. Tagesschau Jan Hofer, wird dann bei uns sein, der uns erzählt, wie es ist, in Palma zu leben mit seiner Familie. Das macht er nämlich schon seit vielen Jahren. Und für das Ende dieses Podcasts haben wir uns was ganz Besonderes, was besonders Respektvolles einfallen lassen.
Das Schlusswort, das letzte Wort haben immer die Mallorquiner.
Auch künftig.
Heute ist es mein Lieblingsblumenhändler Joan. Wenn ihr Ostern auf Mallorca seid, ihn findet ihr mit Sicherheit auf dem Markt in Pollença. Und er hat immer Musik, habt einfach viel Spaß und bestellt ihm schöne Grüße von mir.
Wir Mallorquiner verlassen unsere Insel nur, wenn wir eingeladen werden. Ich bin ganz viel gereist. Brasilien, Taiwan, Indonesien, Kuba, überall ist es schön. Am liebsten verreise ich sogar 30 Tage am Stück. Aber dann habe ich 30 Tage lang auch immer Sehnsucht nach meiner Insel, auf der ich geboren bin.
Sag nicht Malle. Der Podcast für alle, die Mallorca lieben.